Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Dieser Podcast wird präsentiert von ETL Atoga, Steuerberatung für Hotellerie und Gastronomie.
Moin zusammen. Vor über 4 Jahren schnackte ich mit ihm über seinen aufregenden Obstalsboom-Lebenslauf und die damit verbundene Transformation vom schlechten zum guten Chef. Wie ist das Ganze weitergelaufen und steht er immer noch um 4.15 Uhr auf? Herzlich willkommen zum zweiten Austausch, lieber Bodo Jansen.
Moin Sascha, ganz lieben Dank für die Einladung.
Ja, schön. Also es ist schon so lange her. Wahnsinn, ne?
Ja, also jetzt, wo du das gerade nochmal gesagt hast, wird mir nochmal bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist ja irgendwie so im Laufe des Alltags nicht immer so präsent. An den Kindern sieht man das so ein bisschen. Ja. Aber das ist ja mehr so der familiäre Blick, der berufliche Kontext. Ja, Wahnsinn, 4 Jahre. Freue mich, dass wir uns wiederhören.
Und sehen diesmal sogar mal, weil letztes Mal hatten wir noch kein Bild dazu. Und ja. ich gehe mit meiner Zeit auch relativ bewusst um. Du machst das natürlich noch ein ganzes Stück mehr. Von daher, ja, haben wir die Zeit, glaube ich, auch intensiv genossen, so was ich von dir mitbekommen habe. Und du hast ja Obstalsboom Hotel Deichgraf, hast du ja zum Ort der Stille, der absoluten Stille, Ableven. Ist das richtig ausgesprochen? Ableven?
Obleven.
Obleven.
Das ist Plattdeutsch und heißt Aufleben.
Ja, genau. Also nichts mit Englisch, was ich sowieso nicht gut kann. Dort hast du Anfang 2022 einen Dialog zum Thema Sinn gestartet. Was steckt dahinter?
Ja, den Dialog zum Thema Sinn, da geht es ja mehr um die Suche nach dem Sinn als die Flucht in die Sinne. Wir erleben das ja in der Hotellerie, das höher, schneller, weiter. Auch gerade, wenn ich nach Österreich schaue, dass die Wellness-Hotellerie zum Beispiel unglaublich aufrüstet. Ja, sich immer weiterentwickelt, immer stärker wird, immer professioneller wird, das Angebot immer weiter ausbaut, in der Hoffnung, die Gunst der Gäste dann tatsächlich auch zu gewinnen. Also wir dort sehr stark im Außen verhaftet sind und das erleben wir auch teilweise bei uns in den Hotels, dass der Urlaub, den die Menschen sich wohl verdient, natürlich gönnen wollen, auch sehr stark auf das Außen ausgerichtet ist. Da geht es wirklich um die äußere Erholung, darum, gut essen gehen zu können, Wellness betreiben zu können. Und im Obleven haben wir das ein Stück weit umgekehrt. Da haben wir gesagt, ja, hier geht es nicht um die Flucht in die Sinne, sondern um die Suche nach dem Sinn, haben diesen Ort der Stille geschaffen, also sehr reduziert. Es gibt dort fast nichts, was es in einem normalen Hotel gibt, nicht mal mehr den Wellnessbereich, den wir herausgenommen haben und zu einem Meditationsraum umgebaut haben. Keine große Speisekarte, nur lokal, saisonal, ein Gericht pro Tag, das dann die Gäste gemeinsam teilweise im Schweigen einnehmen. Und dieser Ort hat offensichtlich so eine Sehnsucht vieler Menschen berührt, einmal aus diesem Hamsterrad herauszukommen und wirklich zur Ruhe zu finden, jenseits dieser äußeren Einflüsse. Und wir glauben, dass wir damit eine schöne Ergänzung geschaffen haben, ein neues Produkt geschaffen haben, in dem die Menschen ja eben mehr zu sich kommen können, vor allen Dingen zur Ruhe. Und ich war letzte Woche noch da und habe da wiederholt gehört in der Rücksprache mit den Gästen, dass wenn sie kommen, dann ist das ein bisschen wie coming home, wieder nach Hause kommen. Dieses Loslassen von Rollen, dieses Freiwerden von Ansprüchen, ja, und einfach zu sein. Also vom Haben wollen zum Sein können. Und das hat sich bestätigt.
Ja, das sind immer so schöne Sätze. Ich höre das immer so gerne. Das kommt immer richtig gut bei dir. Ich war da mal zu Gast noch, als es Deichgraf hieß. Und an der Bar arbeitete ein Azubi. Ich weiß nicht, wann das war, 2018 oder so. Der war zusammen mit dir auf der Tour des Lebens zum Kilimandscharo. Mhm. Das war auch ganz spannend. Deshalb habe ich da auch so eine kleine Beziehung zu dem Hotel. Anfang 2023 fallen die letzten Corona-Beschränkungen. Wir haben unseren ja damals mittendrin gemacht. Wie hat sich das Ganze auf Obstalsboom ausgewirkt?
Also die Corona-Zeit als solches war natürlich für die Urlaubshotellerie an der Küste, glaube ich, nicht so schwer, wie sich das die meisten im Vorfeld vorgestellt haben, weil die Reisebeschränkungen ja auch insbesondere national waren und in den Sommermonaten dann ja doch die Möglichkeit bestand, wenn auch unter großen Einschränkungen, den Urlaub zu ermöglichen. Da sind wir wahrscheinlich wie viele andere auch ganz ordentlich durchgekommen. In der Zeit danach haben wir schon gemerkt, dass diese Gegenbewegung, die die Corona-Zeit mit sich gebracht hat, nämlich dann den Urlaub wieder zu internationalisieren, dann auch an uns nicht spurlos vorüberging. Also wir haben schon gemerkt, dass wir da mehr auch tun mussten, um die Gäste für uns zu begeistern, für uns zu gewinnen. Und das war in der Summe so die Jahre 22 und 23 schon, anspruchsvolle Jahre. Wir haben das gut gemeistert. Insgesamt mit unserer Gruppe sind da wirklich wesentlich gestärkt draus hervorgegangen und haben dann ja auch geguckt, wie wir die Weichen stellen mit Blick auf die Zukunft. Und ja, insgesamt kann ich aber da ein positives Resümee ziehen. Es ist ja letztendlich so, dass gerade die Krisen dafür gut sind, sich deutlich stärker zu entwickeln, als wenn man das in der Komfortzone tun müsste.
Und die Mitarbeiter, wie war das für die? Wie habt ihr die mitgenommen?
Sehr positiv war das. Also gerade die Corona-Phase haben wir als Möglichkeit verstanden, die Menschen auf anderer Ebene auch zu begeistern für bestimmte Themen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Aktivitäten dort gehabt, wie das Produzieren von Videos, das Aufbauen einer virtuellen Trinkgeldkasse mit Blick auf diese Videos, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jenseits des operativen Geschäftes die Möglichkeit hatten, eben auch noch Trinkgeld zu bekommen. Und das kam richtig gut an. Wir haben tolle Projekte initiiert. Der Verein Obstalsboom Herzensangelegenheiten hat da so ein Stück weit eine Renaissance erfahren, nämlich darüber, dass wir dann die sozialen Projekte, die ja die Mitarbeiter auch verwirklichen können, planen und verwirklichen können, dann auch tatsächlich stärker umgesetzt worden sind. Also wir konnten mehr in das Soziale und auch in ein Thema investieren, das ich jetzt als Forschungsfeld mit einem Professor an der WU in Wien habe, Common Good HRM. Also wie wirkt sich denn oder wie muss ein HR-Management aussehen, um nicht nur das Unternehmen dort zu stützen, sondern auch die Gesellschaft ein Stück weit. Und das war die Initialzündung dafür und dieses Thema, das geht gerade viral, wir merken das. Also dass es da eine über das Unternehmen hinausgehende Verantwortung gibt, wenn es darum geht, Menschen zu entwickeln.
Oktober 23 kam dein nächstes Buch raus, Das neue Führen, Führen und sich führen lassen in Zeiten der Unvorhersehbarkeit heraus. Hast du aus diesem ein praktisches Beispiel, damit andere Arbeitgeber auch 3 von 4 Bewerbern absagen müssen, wie es bei Obstalsboom der Fall ist?
Ja, ich habe dort auch darüber geschrieben, welchen Einfluss wir haben. Zunächst einmal habe ich geschrieben, dass wir als Arbeitgeber nicht verantwortlich sind für die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir können zwar, wir haben Verantwortung für unser Verhalten, wie wir uns den Menschen gegenüber verhalten. Wir haben Einfluss und auch die Verantwortung dafür, wie wir den Kontext gestalten innerhalb eines Unternehmens. Aber was die Menschen tatsächlich mitbringen in das Unternehmen, den Streit mit der Schwiegermutter, das Haus, das sie gerade bauen oder die geplatzte Bankfinanzierung, darauf haben wir keinen Einfluss. Aber mit Blick auf das, worauf wir Einfluss haben, ist das Beispiel Kontext. Wenn wir einen Kontext schaffen, das heißt das Unternehmen so organisieren, dass die Menschen mit ihrer Arbeit nicht nur fertig werden müssen, sondern das, wofür sie stehen, auch gut tun dürfen, dann hat das natürlich einen erheblichen Anteil auf die Zufriedenheit der Menschen. Und das haben wir immer wieder versucht, über Belegungsgrenzen zum Beispiel, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich die Zeit auch dafür bekommen, das, was sie gelernt haben, auch anzubringen und nicht degradiert werden, nur noch Teller tragen zu müssen. Oder auch Lösungen finden zu dürfen, wenn ein Gast sich beschwert und ein Zimmer nicht in Ordnung ist, dann die Möglichkeit zu haben, wirklich auch mit einem Upgrade zum Beispiel arbeiten zu können und den Gast nicht vertrösten zu müssen, weil das Zimmer, Hotel gerade ausgebucht ist. Also der Kontext, einen Kontext geschaffen zu haben, der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, das, was sie lieben, auch wirklich gut tun zu können, anstatt nur fertig werden zu müssen. Das war so ein Beispiel daraus, ja.
Ja, und das hat ja mit der Begrenzung der Auslastung, du erwähntest es eben, auf 90% geschafft.
Ja, unter anderem, also das ist natürlich ein Durchschnittswert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben selbst auch die Möglichkeit, das zu steuern. Das tun sie auch sehr genau. Wie hoch ist die Anzahl der Frühstücksgäste? Ab welcher Anzahl kippt dieses Gefühl, das so tun zu können, wie sie das lieben? Natürlich gibt es Momente, da sind die Hotels voll ausgelastet, aber es ist immer wieder wichtig, diese Zeit der Regeneration auch zu ermöglichen und den Raum zu geben, dafür wirklich seine Leistung, seine Qualifikation und seine Liebe auch Ausdruck erfahren zu lassen. Und das hat sich ganz gut eingegroovt.
Sehr schön. Gibt ja die Diskussion um Gehälteroffenlegung. Du hast das ja gemacht und hast gesagt, ich verdiene das 6,2-fache des niedrigsten Gehalts im Betrieb, nämlich 12.500 Euro im Monat. Sollte man Gehälter offenlegen oder nicht? Wie fällt dein Fazit zu diesem Punkt aus?
Ich denke, dass es dort eine gewisse Vorbereitung braucht, dass die Menschen sich ja in dem Moment, wo die Menschen ihr Selbstwertgefühl abhängig machen von der Höhe einer Zahl auf der Gehaltsabrechnung, ist es schwierig. Wenn die Menschen sich an ihren Wert ein bisschen unabhängig von der Zahl dort auch einschätzen können, dann wird es einfacher. Wir haben das ja bei uns erlebt. Wir haben einen Bereich gehabt, da haben die Menschen dann die Gehälter offengelegt und fanden für sich einen guten Weg, das in die Zukunft zu entwickeln. Und wir hatten einen Bereich, der wollte das dann auch unbedingt tun. Die Menschen waren aber nicht ansatzweise in ihrer Persönlichkeit so gefestigt und entwickelt wie der andere Bereich. Und die haben sich halt zerstritten über diesen Vergleich. Ne? Und wenn ich mich über den Vergleich mit anderen definiere, wird es schwierig.
Am 17. November 2023 warst du in der NDR Talkshow bei Bettina Tietjen und Johannes Wimmer. Dort war auch Verona Poth zu Gast. Kam es mit der Art Verwandten, wie sie sich so ausdrückte nach der Sendung noch zum Schnack über Klangschalen und Co.?
Nein, also wir hatten uns da jetzt nicht ausgetauscht, wobei ich mich tatsächlich gar nicht mehr so genau erinnern kann, mit wem ich mich noch ausgetauscht hatte.
Aber ich hatte das gestern nochmal einfach so nebenbei laufen lassen und fand das so lustig, wie sie dann auch Artverwandt sagte, ne? Vielleicht meinte sie was anderes. Ja.
Nein, also da habe ich dann auch nach der Show, ich war relativ fix weg. Ja. Daran erinnere ich mich, es gab noch ein, zwei den Austausch ja, mit Bettina noch für den Moment, weil wir kannten uns schon aus vorherigen Sendungen auch. Schön. Und dann habe ich mich relativ fix dort verabschiedet, weil ich mich in der Runde seinerzeit auch mit dem Thema, das ich dort hatte, sehr speziell fühlte.
Also vorsichtig ausgedrückt. Aber trotzdem kam noch gut an. Also man kann die blenden ja auch dann immer die Reaktion der Leute ein und das ist dann, da kann man ja auch schon ein bisschen was draus lesen. Also gelangweilt war keiner.
Nein, es gab auch eine starke Resonanz, insbesondere mit Blick auf die Meditationsbank, die mein Opa ja, also mein Schwiegervater baut.
Ja, stimmt.
Opas Werkstatt.
Ja.
Also die hat da tatsächlich so einen Aufwind erfahren und die fanden viele gut und die geht auch immer mal gerne mit auf die Reisen, um sie als Gastgeschenk dazulassen.
Ja, super. Das hast du tatsächlich da richtig vorgeführt, genau. Das ist ein ganz einfaches, ich sag mal jetzt Holzstück, wo du dich draufsetzt und wo du halt nicht, also wo du Haltung zeigen musst, ne?
Ja.
Sonst brichst du da zusammen.
Ja, was? Es gibt da so eine Aussage im Rahmen der Meditation, die sage ich ganz gerne, wenn ich die Meditation anleite, aufrichtig sitzen wir aufrecht.
Ja.
Ja, das ist so dieses aufrecht und aufrichtig, also diese Haltung bringt schon so eine Meditationsbank natürlicherweise mit und in der Stille können wir uns ja auch nicht selbst belügen. Also das kann jemand gerne versuchen, aber die ist eigentlich wie so ein Spiegelbild, diese Stille. Belügen können wir uns da nicht. Also da trifft uns die Realität mit voller Wucht.
Ja, ist auch richtig so, finde ich.
Ja,
finde ich.
Finde ich sehe ich auch so.
Ich hab das nicht so viel Stille, wie du das jetzt machst, aber trotzdem, ich bin auch sehr bewusst manchmal, dass man einfach nur sich hinsetzt, in den Garten oder mal kein Fernsehen guckt oder so, einfach mal so sinniert. Ne? Das ist echt wirklich sehr wichtig. Wir sprachen damals in unserem ersten Podcast über ein Obstalsboom-Projekt, dessen Standort nur 25 Kilometer von mir entfernt ist. Was ist aus dem Plan geworden, in Twielenfleet an der Elbe ein 80-Zimmer-Hotel zu bauen?
Ja, das hat sich tatsächlich verworfen. Die Ursache dafür lagen in den äußeren Umständen. Nach der Corona-Krise gab es ja und gibt es immer noch den Konflikt, den Krieg in der Ukraine mit den dazugehörigen Auswirkungen auch auf die Inflation und der Gegenmaßnahmen in Form von höheren Zinsen. Und die Rahmenbedingungen haben das seinerzeit gar nicht mehr zugelassen, dort jetzt eine wirtschaftlich auch nur ansatzweise gute Rechnung aufzustellen, die sowohl für den Investor als auch für uns als Betreiber tragbar war. Und somit hat der Investor meines Erachtens seinerzeit auch das Grundstück wieder verworfen. Ich war selbst gar nicht dann final in den Abschluss des Prozesses mehr so intensiv involviert, weil es klar war, da gibt es jetzt wenig zu operationalisieren, sondern mehr abzuwickeln. Und da war dann unsere Projektentwicklung damit befasst.
Der Samtgemeindebürgermeister Timo Gerke, hast du den immer kennengelernt?
Ja, ich meine ja.
Ja, also den kenne ich ein bisschen, habe ich gerade mal wieder getroffen auf dem Herbstmarkt hier um die Ecke. Und der hätte das Hotel zu gerne eingeweiht, weil er das auch für ein Leuchtturmprojekt für die Region hielt oder hält. Und in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ihn zu dem Projekt gefragt. Er meinte, dass die Planung am 1. September, also vor gut 6 Wochen, dann eingestellt werden mussten, weil halt der passende Investor fehlte. Aber, was für euch gut ist, Timo begeisterte die Unternehmensphilosophie, die er in Form eures Head of Business Development Udo Krause und dessen Team erleben durfte. Also auch da strahlt Obst als Boom aus. Das fand er richtig gut.
Sehr schön.
Wie steht's denn mit dem Plan, Obst als Boom in eine gemeinnützige Stiftung zu überführen?
Ja, partiell hat das schon stattgefunden. Wir machen das stückweise und etwas langsamer als ursprünglich geplant, weil wir zwischenzeitlich dem Ruf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefolgt sind, die im November 2023 sich dafür ausgesprochen haben, neben dem Mensch- und Kulturthema noch wieder etwas mehr Professionalität, Branchenprofessionalität, Organisation, Ordnung, Struktur und Management mit reinzubringen. Und wir daraufhin überlegt haben, wie können wir dem Rechnung tragen, weil ich komme ja gar nicht ursprünglich aus der Hotellerie. Und wir dann miteinander bearbeitet haben, dass wir über einen strategischen Partner nachdenken, den wir uns an Bord holen wollten, um eben qualitativ, quantitativ dann nochmal wieder zu wachsen, und haben uns dann für gut 1,5 Jahre auf diesen Prozess eingelassen, haben mit vielen potenziellen Partnern gesprochen und haben dann aber für den Bereich der Hotels und für den Bereich der Ferienwohnungen vor gut 2 Wochen dann die Stifte wieder niedergelegt, weil wir festgestellt haben, es gibt niemanden, der unseren Anforderungen gerecht wird, und wir können es besser selbst machen. Und das zeichnete sich schon ab, und daraufhin haben wir Mitte des Jahres dann innerhalb unseres Unternehmens homegrown auch 2 Geschäftsführerinnen identifiziert, die diesen Bereich Obst als Boom Tourismus jetzt weiter professionalisieren wollen. Ich trete da so ein bisschen in den Hintergrund, und das ist die eine Schiene, und unabhängig davon oder in Abhängigkeit davon hat sich Obst als Boom Next Generation herauskristallisiert, und dort finden sich die ersten gemeinnützigen Institutionen wieder. Zum Beispiel, dass wir jetzt mit den Obst als Boom Unternehmenslotsen die erste Steuerberatungsgesellschaft Deutschlands haben, die gemeinnützig ist, also mit 1% der Purpose-Stiftung als Gesellschafter. Das war undenkbar rein rechtlich, handelsrechtlich und steuerrechtlich. Wir haben es durchbekommen in Schleswig-Holstein und freuen uns da wahnsinnig drüber. Dann haben die ersten Gesellschaften wie die Wegbegleiter einen Gesellschafterwechsel, nämlich in Form von Stiftungen, auch bekommen. Und der touristische Bereich wird jetzt unter der Führung von Maria und Romina auch langsam der Gemeinnützigkeit zugefügt werden. Also es ist ein bisschen Verzögerung reingekommen. Einige Dinge haben wir schon umgesetzt, auch für die Gemeinnützigkeit. Andere werden jetzt sukzessive umgesetzt werden.
Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Was hat das nachher für Auswirkungen auf Mitarbeiter, auf das Unternehmen an sich?
Ich kann das jetzt festmachen an den Obst als Boom Unternehmenslotsen. Also das ist ja die Purpose-Stiftung, die sich dort beteiligt hat, die ein Vetorecht hat, wenn es darum geht, eine Gesellschaft kapitalistisch zu verwerten, sondern die Gesellschaft gehört quasi den Mitarbeitern. Das ist dieses Thema Verantwortungseigentum, dass Menschen dort in diese Gesellschaft eintreten können. Sie können dort arbeiten, sie können an den Projekten arbeiten, die ja überwiegend gemeinnützig auch sind, und können darüber ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber anders als jetzt in so einer Partnersozietät im Bereich Steuerrecht oder Anwälte, kennt man das ja, kann ich mich nicht beteiligen, arbeiten und dann meinen Anteil für viel Geld als Partner verkaufen. Das ist nicht möglich, sondern diese ist eine Hülle, die dazu dient, unter dem Aspekt der Gemeinnützigkeit dort arbeiten zu können, auch als Gesellschafter. Aber ich kann eben nicht kein Exit zugunsten des Kapitals machen. Und die Ausrichtung ist natürlich dort extrem gemeinwohlfokussiert. Generell ist Upstart-Boom Next Generation, hat ganz neue Adjektive, die zugrunde gelegt werden. Das eine ist Gemeinwohlfokussierung, das andere ist Klimaneutralität. Also wenn du das Obleven zum Beispiel dir anschaust, die haben ja einen unfassbar kleinen CO2-Fußabdruck, weil dort gibt es nur saisonales Essen, regionales Essen, vegan und vegetarisch zum Beispiel. Und das hat natürlich einen großen Einfluss, das ist kein Wellnessbereich, die produzieren extrem wichtig. Also Klimaneutralität ist eine Illusion, aber wir wollen dem uns annähern. Dann holokratisch, das kennt man schon aus unserem, aus Upstart-Boom-Tourismus, das heißt aus Betroffenen Beteiligte zu machen, hohes Maß an Partizipation. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Menschengerechtigkeit, dem einzelnen Menschen gerecht zu werden, nicht mehr Uniformierung und Standardisierung und zu guter Letzt Kapitalmarkt und wettbewerbsunabhängig, weil wir glauben, dass ethisches Handeln meist dann nicht stattfindet, wenn das Kapital zu viel Druck ausübt.
Klar.
Und ja, und so haben wir eben diesen Upstart-Boom Next Generation und dort werden die sogenannten Andersorte entstehen. Das ist dann das Synonym für Hotel, aber wir haben halt keine Hotels dort mehr, sondern Andersorte, die unter Berücksichtigung dieser neuen Anforderungen dann auch betrieben werden und dann eben auch gemeinwohlfokussiert und orientiert sind und die gemeinnützige Stiftung als Gesellschafter haben.
Mhm. Alles klar, habe ich sogar teilweise verstanden, sehr gut. Vor allem, wenn ich es danach nochmal anhöre. So, jetzt hast du meine schöne Einleitung, die ich habe ein bisschen versaut, hast das schon vorweggenommen, aber es macht nichts. Und am 29.09. vermeldete das bedeutende Portal hotelier.de Maria Kuhl und Romina Gaupels ergänzen Bodo Jansen zum 1.11.25 in der Geschäftsführung. Interessant dabei ist, beide sind seit fast 10 Jahren bei Upstart-Boom tätig, wobei Maria ein Jahr auch woanders gearbeitet hat. Spricht ja auch für sich, beziehungsweise für dich auch. Wie kam es zu diesem Entschluss? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, mit dem du ja nach vielen Jahren das Heft des Handelns teilst und worauf richtest du dein zukünftiges Tun aus?
Also dieser Entschluss, die Entwicklung für diesen Entschluss, die ist schon ein bisschen langwieriger. Die fing schon an im Februar 2022, wo es darum ging, durch wen und wie ich mich ergänzen lassen kann, weil ich ja, wie gesagt, mich weniger für den Tourismus interessiere, mehr für den Menschen interessiere. Und es eben auch deutlich wurde, dass es einer Professionalisierung auch noch mehr braucht, Bedarf. Und auch war ich alleiniger Geschäftsführer, Geschäftsführender Gesellschafter, was natürlich auch unter Risikoaspekten gar nicht so positiv ist. Und die Frage war jetzt, okay, wen können wir dafür gewinnen, an meiner Seite dann auch das Unternehmen weiterzuentwickeln? Das war völlig unabhängig schon von den späteren Gedanken der strategischen Beteiligung. Die hätte das ersetzt tatsächlich, weil es eben darum ging, diesen professionelleren Ansatz noch wieder stärker mit Leben erfüllen zu können. Ja, und damals haben wir eine Aufstellung gemacht. Wir arbeiten viel mit Systemaufstellung, Organisationsaufstellung, Familienaufstellung. Und dann haben wir eine Organisationsaufstellung gemacht mit der Fragestellung, okay, wie sollte denn eine Geschäftsführung, die mich ergänzt, beschaffen sein? Und dabei kam raus, dass die schlechteste Option ist, ein männlicher Kandidat, der von außen kommt. Da hätten dann quasi die Upstart-Boomerinnen und Upstart-Boomer gar keinen Bock drauf. Also der würde nicht angenommen werden. Das erleben wir immer wieder, dass Menschen, die von außen kommen, eigentlich wenig Möglichkeiten bei uns haben, dann, wenn sie sich nicht vorher mit der Kultur befasst haben oder durch einen Upstart-Boomer oder Upstart-Boomerin wirklich empfohlen worden sind, dann dort Fuß zu fassen. Also es braucht zwingend diese Empfehlung, es braucht dieses gute Gefühl. Und das wäre eigentlich als ab der Geschäftsführung-Ebene die schlechteste Option gewesen. Dann gab es die nächste Option, männlich und innerhalb der Organisation verankert, also homegrown. Und die optimale Variante war weiblich und homegrown. Weil meine Mutter war ja lange im Unternehmen und dieses Unternehmen bedurfte offensichtlich dieser Weiblichkeit, die so ein Stück weit erhalten werden musste, auch nachdem meine Mutter aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Aber die Option hatten wir seinerzeit noch gar nicht. Also da waren noch die Beteiligten, keiner der Beteiligten so reif, dass wir gesagt hätten, okay, diesen Schritt können wir gehen. Ja, und da fing das schon an, also dieser Gedanke, die Geschäftsführung zu erweitern, zu ergänzen. Als Alternative dazu gab es den Prozess strategischer Partner. Den haben wir dann ja auch beschritten mit der Erkenntnis, okay, da erfüllt keiner unsere Ansprüche. Und in der Zwischenzeit haben sich halt Romina und Maria wirklich herauskristallisiert. Mhm. Die haben wirklich die Angebote angenommen, die der Obstatz-Bohm-Weg für Menschen bereithält, haben diesen Geist nicht nur entwickelt, sondern auch deutlich mitgeprägt, sind jung, stehen für Entwicklung. Und die haben auch gerade mit Blick auf dieses Professionelle, dieses Feuer, was es braucht, auch jetzt in diesen komplexen Zeiten, wo KI eine große Rolle spielt, so richtig Gas zu geben. Das habe ich so richtig gespürt. Mhm. Und somit habe ich die beiden angesprochen. Romina war ja schon in der leitenden Funktion eines Unternehmens, das wir vor 3 Jahren übernommen haben, die Aquantis. Und Maria war zwischenzeitlich unterwegs auf anderen Wegen, hat sich die anderen Wiesen angeguckt. Und ja, ich habe die beiden angesprochen, auch, dass sie das in dieser Konstellation machen, weil sie zusammen die Coaching-Ausbildung gemacht haben und ja, die sich darüber sehr nahe gekommen sind und unterschiedlicher nicht sein können und damit das Rad richtig rund gemacht haben. Und ja, als ich die angesprochen habe, da waren alle, wirklich alle Beteiligten ohne Einschränkung on fire. Das war richtig on fire und jetzt sind sie dabei, sich seit 6, 8 Wochen schon tief einzuarbeiten. Nächste Woche, übernächste Woche geht es dann nochmal zum Notar und dann ab 1.11. Rock'n'Roll.
Ja, toll, gut, spannend.
Ja,
ich
toll,
war ja beiden. Vor 3 Jahren auch beim Notar, da habe ich ja Hotelier.de übernommen, dass du das auch mal weißt.
Ah, okay, Glückwunsch.
Das war ja während des Ganzen. Ne? Ja, wir werden von der Sonne begleitet, ja, beide. Sehen wir uns als kleine Sonnengötter hier und ich danke dir für die Zeit, dass du mal wieder hier vor dem Mikrofon warst und ich glaube, wir haben da in dieser kurzen Zeit, wir mussten uns jetzt ein bisschen sputen, aber ich glaube, das haben wir gut hinbekommen, aber wir haben die ganzen Sachen angesprochen, die ich gerne ansprechen wollte und ich habe da einige schöne Erkenntnisse draus genommen und danke dir für die Zeit und wünsche gleich viel Spaß mit dem Hund.
Sascha, ganz lieben Dank für den Austausch und jederzeit wieder gerne. Alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.